THF Podcast mit Personal Trainer Tobias Hein. Staffel 2, Folge 1, Guest Special. Staffel 2 THF Podcast, willkommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal recht herzlich für die Staffel 1. Die lief ganz gut. Feedback, vielen Dank dafür erstmal an alle, die gehört haben, geklickt haben, kommentiert haben und mir Rückmeldung gegeben haben. Ihr seid schuld. Jetzt kommt Staffel 2. Wir starten die Staffel 2 an der Stelle gleich mal mit einem Special, mit einer Gastfolge. Erkläre ich gleich noch, worum es geht. Wird ein bisschen länger werden, sage ich gleich im Voraus, aber informativ bleibt es trotzdem und ich halte an dem alten Muster fest. Ihr sollt was mitnehmen. Gut. Dann herzlich willkommen zur Staffel 2 vom THF Podcast. Auf vielfachen Wunsch hin wird das Ganze hier stattfinden. Ich freue mich drauf. Ich habe einiges vor. Ich habe vorbereitet Gäste und wir starten heute gleich mit der allerersten Special-Folge. Und ich habe mir überlegt, mal für die ganzen Fußballverrückten und euch, ich bin da ja nicht so der Ansprechpartner für, aber nichtsdestotrotz werde ich trotzdem mal auf dieses Thema eingehen und es auch erwähnen oder zumindest nicht unerwähnt lassen. Da habe ich mir Verstärkung geholt von fachkundigem Personal. Deswegen ist heute bei mir auf meiner Couch Daniel Nock von der Torwartschule Daniel Nock. Und da können wir auch einiges uns erzählen lassen, denn der Daniel war auch nicht nur in Deutschland aktiv, fußballtechnisch, sondern auch im Ausland. Aber das soll er am besten einfach selber erzählen. Dann darf ich gleich mal sagen, Dani, servus, schön, dass du da bist.
Servus, schön, dass ich da sein darf.
Darf sich gleich mal vorstellen.
Ich bin der Daniel Nock, bin 31 Jahre alt, habe momentan drei Berufe gleichzeitig. Einer davon ist eben die Torwartschule, die ich jetzt seit circa 5 Jahren betreibe. Bin da auch alleine unterwegs, das heißt, ich habe kein Team, sondern bin wirklich nur ich selber und helfe Torhütern in der Region eben, sich dahin weiterzuentwickeln, dass sie einfach sicher und mit der richtigen Technik zur nächsten Stufe kommen.
Geil.
Im Endeffekt habe ich das alles selber erlernt durch jahrelanges Fußballspielen. Ich spiele seit 27 Jahren Fußball, habe in meiner Jugend in Deutschland gespielt und bin dann nach meinem Abitur eben ins Ausland, in die USA und habe da studiert, Fußball gespielt, gecoacht, für Fußballvereine gearbeitet und mir eben so mein Weg in diese Torwartschule reingeebnet.
Hast du da Fußball studiert?
Ich habe da Fußball nicht studiert, habe ich das gesagt?
Nee, okay. Aber könnte man ja fast meinen, wie bist du dazu gekommen, dass du in den Staaten studierst? Also ich meine, das ist jetzt nicht normal.
Das ist richtig. Ich wollte eigentlich ein Highschool-Jahr machen. Während meiner Schulzeit noch, da das aber 10.000 Euro plus kostet, war das zu der Zeit einfach nicht möglich. Hab dann glücklicherweise durch eine ganz rudimentäre Google-Suche, damals noch unbekannt, heute bekannter, eine Agentur gefunden, die Sportler in die USA vermittelt und da einfach mein Glück versucht und am Ende auch so viel Glück gehabt, dass mich einige Universitäten gerne in ihrem Team wollten und mir da auch Stipendien angeboten haben, die finanziell zu meinem Budget gepasst haben und habe mich dann eben für eine entschieden und bin dann für mein erstes Studium, also mein Bachelorstudium nach West Virginia, habe dort studiert, habe dort 4 Jahre lang für die Universitätsmannschaft gespielt, wodurch ich dann eben dieses Stipendium bekommen habe und so hat der Einstieg in der USA angefangen.
Cool. Man muss ja dazu sagen, auch als Torwart in den Staaten, Feldspieler glaube ich weniger, wenn ich mich richtig erinnere.
Nur Torwart, und ja.
Die Staaten haben das ja jetzt nicht ganz so, ich meine Deutschland ist ja Fußball, dann ist ja klar, Fußball über alles ungefähr, aber in den Staaten ist es ja eher nicht so. Welchen Stellenwert hat Fußball da drüben?
Zu meiner Zeit tatsächlich, klar, man kann sich mit Football und Basketball nicht messen. Gerade aber in der Jugend und auch im College kommt es immer mehr. Ich hatte tatsächlich das große Glück, muss man sagen, dass an meiner Uni kein Football vertreten war. Das heißt, die zwei dominanten Sportarten waren Fußball und Basketball. Von daher war es vom Stellenwert her auf unserer Uni tatsächlich höher angesiedelt als vielleicht an anderen Unis. Ich war auch an einer relativ kleinen Universität für die Staaten, gerade mal mit 1000 Studenten. Von daher war es da auch so, dass Fußball schon einen großen Stellenwert hatte, da wir auch sehr viele Ehemalige hatten, die sehr darauf pochten, dass es eben auch so bleibt und dass der Fußball auf einem hohen Niveau ist.
Hast du dann drüben auch Geld verdient mit Fußball? Wahrscheinlich eher nicht.
Durfte man zu meiner Zeit tatsächlich noch nicht. Jetzt wurde es offiziell geändert, wobei Fußballspieler da eher außen vor sind. Da geht es eher dann um Football und Basketball an den wirklich großen Universitäten. Die dürfen jetzt Sponsorengelder annehmen. Zu meiner Zeit durfte man das nicht, sonst hätte man direkt seinen Status als Student Athlete, nennt sich das Ganze, also als studentischer Athlet, verloren und hätte dann eben kein Stipendium mehr beziehen dürfen. Das heißt, es wurde nichts direkt ausgezahlt oder ich hatte kein Geld in der Hand von dem, was mir die Uni gegeben hat, sondern das ging eben direkt von den Kosten der Universität weg, die für mich angefallen wären, was in Relation zu Deutschland schon um einiges mehr ist als Vergleich. Meine Uni hat damals 36.000 und am Ende 40.000 Dollar im Jahr gekostet. Von daher spart man sich dann schon einiges, je nachdem, was man für ein Stipendium eben angeboten bekommt. Und in dem Preis sind dann halt eben das Studium, Wohnen, Essen, alles mit dabei. Aber Geld auf die Hand kriegt man als Athlet, hat man damals nicht bekommen, bekommt man heute leichter, wenn man eben in einem Sport vertreten ist und an der Uni vertreten ist, die wirklich Geld anzieht.
Okay. Wenn da jetzt jemand interessiert dran wäre, wie würde dann das ablaufen? Also du hast gesagt, du hast gegoogelt, die Agentur, und die nimmt dann wahrscheinlich nicht jeden, nehme ich mal an.
Genau.
Muss man da irgendwas nachweisen? Also musst du jetzt, keine Ahnung, hier in Bayern jetzt schon die und die Liga spielen seit dem und dem Zeitpunkt, oder was gibt es da für Voraussetzungen?
Es gibt bestimmte Voraussetzungen, einmal von der schulischen Seite auch her. Man muss natürlich ein Abitur oder ein Fachabitur haben. Also als Realschulabschluss, mit einem Realschulabschluss geht es eben nicht. Ganz normal wie bei uns auch. Und von der sportlichen Seite her, ich kann jetzt natürlich nur für den Fußball sprechen, gibt es auch Voraussetzungen. Man sollte eigentlich nicht unter Landesliga Fußball spielen in der Jugend. Wobei Landesliga auch schon wirklich die unterste Grenze ist. Gern gesehen ist Bayernliga oder dann auch Jugendbundesliga. Da sollte man schon unterwegs sein, um auch, sag ich mal, ein Stipendium zu ergattern, was in der Höhe ist, dass man am Ende nicht einfach mit 20.000 am Ende pro Jahr übrig bleibt. Von daher sollte schon Bayernliga oder Jugendbundesliga vorhanden sein und auch nicht nur auf der Bank sitzen in der Liga, sondern eben auch aktiv spielen. Und dann ist es eigentlich gar nicht so schwer, sich da anzumelden. Man meldet sich an, man erstellt ein Profil, das dann über die Agentur an Coaches verschickt wird. In diesem Profil steht alles über deinen sportlichen Werdegang, alles über deinen schulischen Werdegang. Es gibt Bilder, es gibt Videos, die man selber aufnehmen muss. Und da können dann einfach die Trainer oder Coaches aus der USA nachgucken, wer du bist, was du gemacht hast, wie gut du bist, auf welchem Level du spielst. Und können dann entscheiden, okay, will ich diesen Sportler kontaktieren oder eben nicht. Die andere Option, die es noch zusätzlich gibt, die ich auch zweimal genutzt habe, ist, dass jährlich auch von den Agenturen eben Turniere ausgetragen werden, wo man dann auch hinreisen kann.
Scouting quasi.
Wo man dann auch gescoutet wird. Da kommen dann auch einige Trainer rüber. Meistens, je nach Agentur, sind es dann 20 bis 50 Trainer, die sich wirklich auch die Zeit nehmen und nach Deutschland reisen, um die Spiele anzuschauen. Und vor Ort hat man dann meistens 2 Tage, die man trainiert, verschiedene Übungen macht. Und die Trainer schauen einem einfach zu. Und dann am Ende dieses Scouting-Turniers unterhält man sich dann eventuell mit dem einen oder anderen Trainer, je nachdem, wie groß das Interesse ist. Und dann kann sein, dass ein paar Wochen danach auch schon die ersten Angebote reinregnen. Aber wie gesagt, das ist nur noch ein zusätzliches Thema, was man machen kann, aber nicht machen muss. Also es gibt auch viele, die nur mit dem Profil arbeiten und nicht zu solchen Scouting-Turnieren fahren, weil es entweder zu weit ist oder weil sie es nicht für nötig halten, weil sie vorher schon 10 Angebote bekommen haben, die eigentlich passen.
Hm. Okay. Interessant. Also doch relativ aufwendig.
Es ist tatsächlich zeitintensiv. Also man sagt, oder man sagt, hat damals gesagt, man sollte sich ein Jahr vor seinem Abiturabschluss anmelden und das ganze Ding durchziehen. Ich hatte sogar 2 Jahre Zeit, weil ich es so früh angefangen habe. Aber man sollte mit Minimum einem Jahr vor Abiturabschluss einfach rechnen, weil es auch Zeit braucht, bis die Coaches auf einen aufmerksam werden. Weil wenn man jetzt zwei Monate vorher anfängt, da noch ein gescheites Angebot zu bekommen. Es gibt ganz viele Trainer, die planen ihren Kader 1 bis 2 Jahre im Voraus. Und wenn da halt einfach die Plätze voll sind, gerade als Torhüter hat man 1 bis 3 Plätze in dem Team. Wenn da eh schon 2 Stück vorhanden sind in den USA, die noch 3 Jahre dort studieren, hast du einen Platz. Und da musst du halt einfach gucken, wo du am Ende bleibst. Also man sollte schon genügend Zeit einfach einrechnen.
Okay. Das ist ja schon so, wenn man jetzt Jugend-Bundesliga spielt oder auch hier schon Landesliga, stellt sich ja schon die Frage, warum sollte man das dann machen? Ne? Dass man in die Staaten rübergeht. Ich meine, klar, für ein Stipendium. Aber was würdest du sagen, oder was waren deine Beweggründe, das damals das überhaupt zu machen? Und würdest du sagen, du hattest einen massiven Benefit? Weil ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, wenn ich schon Jugend-Bundesliga spiele, in jungen Jahren hier in Deutschland, dass es für meine fußballerische Karriere wahrscheinlich optimaler wäre, hier zu bleiben.
Ist schwierig zu sagen, weil man sich da immer ein bisschen drauf hören muss, was wie man sich selber auch sieht. Für mich war klar mit 16, 17, dass ich nicht mehr den Sprung mache, dass ich irgendwann hier eine Profikarriere anfange. So ehrlich sollte man auch als junger Spieler mit sich sein und einfach wirklich mal in sich gehen und gucken, schaffe ich es noch realistisch gesehen, mich hier so durchzusetzen, dass ich vom Fußball leben kann. Und wenn die Antwort auf diese Frage eben nein ist, dann muss man sich überlegen, was gibt es für Optionen. Wenn du hier in Deutschland studierst, bist du meistens, wenn es blöd läuft, von 8 bis 5 in der Uni und musst dann noch 3-4 Mal die Woche trainieren, wenn man auf einem Niveau spielen möchte, wo man auch ein bisschen Geld kriegt, was bei weitem aber auch nicht reicht, um zu leben. Und die andere Seite ist dann eben die USA, wo ich sage, ich kriege zwar kein Geld in die Hand, aber ich kriege eine gute Ausbildung und kann Fußball auf einem hohen Niveau spielen. Klar, es sagen mal viele, Fußball in den USA macht keinen Sinn, weil die können ja nichts. mein Beispiel ist immer meine eigene Erfahrung, weil es einfach so gut gelaufen ist, dass ich sage, ich würde es immer wieder machen. Ich hatte Mitspieler, die in der Arsenal-Jugend, in der Chelsea-Jugend, in der Paris-Jugend gespielt haben. Also es waren keine Spieler, die 2 linke Füße haben, sondern es waren wirklich Spieler, die auf höchstem Niveau ausgebildet wurden, aber dann halt am Ende, wie so viele, den letzten Sprung ins Profidasein einfach nicht mehr geschafft haben und aussortiert wurden und dann eben den Weg in die USA gefunden haben, weil man eben dort studieren mit hohem Niveau Sport vereinbaren kann, weil man einfach sagt, man hat meistens von maximal 8 bis 1 Uhr oder 2 Uhr Uni und hat danach dann einfach Training oder man hat ein Workout mit einem Coach, der dafür geeignet ist. Und dann ist man auch fertig für den Tag. Also es wird wirklich darauf geschaut, dass man den Sport auch leben kann. Klar, es wird sehr, sehr oft betont da drüben, dass man als erstes ein Student ist und dann ein Athlet. Klar sehen es die Studenten oder die Athleten immer ein bisschen anders.
Die Trainer wahrscheinlich auch.
Die Trainer natürlich auch. aber es ist tatsächlich so, dass schon geguckt wird, dass genügend Zeit für den Sport da sind, weil dafür ist man ja eigentlich überspitzt gesagt auch eingekauft worden. Von daher würde ich es jedem raten, einfach in dem Alter 15, 16 mal in sich reinzuhören und zu sagen, du, schaffe ich es noch, dahin, dass ich von dem Sport leben kann. Und wenn nicht und ich studieren möchte, überlegen, ob es nicht vielleicht eine Option ist, in die USA zu gehen und da einfach das so zu vereinen, dass man eigentlich einen Profi-Alltag hat, aber zur gleichen Zeit eben noch ein Studium bekommt, was wirklich auch hier in Deutschland hoch angesehen ist.
War die Sprache eine Barriere?
In dem Fall für mich jetzt nicht. Ich war immer relativ gut, auch in der Schule in Englisch. Ich hatte aber auch viele deutsche Studienkollegen in der USA, für die es nicht ganz so einfach war. Aber man ist einfach gezwungen zu reden. Und das ist immer so die erste Hemmschwelle, die man einfach hat, wenn man neues Land, neue Leute, neue Umgebung und dann eben auch noch eine neue Sprache. Aber du bist eben gezwungen, einfach mit den Leuten zu reden, weil sonst kommst du einfach nicht voran. Und dadurch wird es immer leichter und immer schöner auch für dich, einfach sich mit den Leuten zu unterhalten. Und irgendwann denkst du gar nicht mehr drüber nach, okay, das ist jetzt eine andere Sprache, sondern du laberst im Endeffekt einfach nur drauf los. Und es ist auch so, dass die Amerikaner sehr, die fühlen schon mit dir mit. Und wenn mal was falsch ist, dann ist halt falsch und man redet halt einfach weiter. Also es ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht in Deutschland kennt, Grammatik falsch. Bitte nochmal neu anfangen.
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Genau, sondern wenn da mal was falsch ist, dann wird er halt einfach drüber gerollt und dann ist fertig. Also von daher war es für mich jetzt tatsächlich keine große Herausforderung. Mir wurde auch immer gesagt, dass ich eigentlich gar keinen Akzent habe, was für viele Ausländer vielleicht auch gar nicht so schön ist zu hören, weil man sagt immer, die amerikanischen Mädels an der Uni, die freuen sich immer über Akzente und sind da ein bisschen...
Jetzt wird es nicht jugendfrei.
Die freuen sich da auch ein bisschen mehr drüber. Ja. Von daher hatte ich da ein bisschen einen Nachteil.
Ja.
Aber es ist tatsächlich, man gewöhnt sich ganz, ganz schnell dran, weil es halt eben einfach nicht anders geht. Ich würde auch sagen, wenn andere Deutsche oder Österreicher oder irgendwas, was Deutsch spricht, mit dabei ist, auch mit denen einfach Englisch reden. Ja, vor allem, wenn jemand am Tisch sitzt, der nicht Deutsch spricht, einfach Englisch sprechen. Aber dann fühlen sich die gleich wohler, die Leute, die mit am Tisch sitzen. Und man lernt selber einfach, einfach da ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ja, man wird einfach sicherer mit der Sprache. Genau.
Das ist ja das, also ich glaube, Englisch ist tatsächlich heutzutage nicht mehr so das Ding. Aber es ist ja Schulenglisch. Es ist ja so, also es ist ja nicht hier ist ein normales Talking, ja, sondern einfach tatsächlich wissenschaftliches Englisch teilweise. Und ich glaube, das kann schon den einen oder anderen vielleicht nochmal zum Überlegen anregen, ob das was ist. Aber ich meine, gut, ein Schritt ins Ausland ist eh immer so ein Ding.
Ja, man muss sich schon überlegen, ob man sich das zutraut. Klar, die Uni ist ja auch auf Englisch. Aber selbst da sage ich, wenn man jetzt nicht an der Uni ist, wie zum Beispiel Größenordnung, was ist bekannt, UCLA oder man geht irgendwie Harvard oder irgendwie sowas, wo man wirklich entweder so eine gute Uni ist, dass man wirklich krass gut sein muss in der Schule oder so eine große Uni hat, wo dann 30.000 Studenten sind, wo man dann für den Lehrer einfach auch eine Nummer ist, anstatt den Namen zu kennen. Da muss man einfach dann wirklich überlegen, passt die Uni auch zu mir? Das ist nicht nur, okay, das Sportteam ist super cool und ist erfolgreich, sondern anders gesehen ist das Umfeld, wo die Uni ist und die Uni selber auch was für mich. Also man muss da wirklich schon nicht nur Tunnelblick für den Sport haben, sondern auch gleichzeitig zumindest ein bisschen darauf achten, was ist die Uni, was kann die Uni. Und jede Uni sagt ja auch immer, was die Relation zwischen Lehrern und Studenten ist, wie viele Studenten auf einen Lehrer eben kommen. Und da muss man dann einfach gucken, wenn ich nicht so gut bin in Englisch, sollte ich mir halt eine Uni aussuchen, die einfach da eine bessere Relation hat.
Okay. Wie wichtig sind Erfolge?
Erfolge sind sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht so, dass man sein Stipendium verlieren kann, wenn man keine Leistung bringt. Die Regel gibt es, dass das nicht passieren kann oder wenn man sich verletzt zum Beispiel. Sein Stipendium kann man eigentlich nur verlieren, wenn man wirklich Mist baut, gegen Regeln verstößt oder irgendwas in die Richtung einfach macht. Leistung ist aber dann trotzdem wichtig. Gerade auf meiner Position als Torhüter muss man einfach gucken, es gibt halt nur eine Möglichkeit zu spielen. Entweder man spielt oder man spielt halt einfach nicht. Von daher ist da der Konkurrenzkampf schon groß, weil, wie am Anfang schon gesagt, sind es meistens 1 bis 3 Torhüter, die im Kader stehen. Und da muss man sich halt einfach durchsetzen. Ist aber gleichzeitig auch so, dass man sich nicht gegeneinander verfeinden darf, weil man einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt auch. Aber es ist schon Erfolgsdruck da. Es ist auch gerade an größeren Unis, merkt man es natürlich noch mehr, weil dann noch mehr Augen auf dich gucken. Aber die Coaches, die Lehrer, auch deine Mitstudierenden verfolgen, was du treibst. Von daher ist der Erfolgsdruck schon groß. Das würde ich jetzt keiner irgendwie mit Stein beschmeißen, wenn du mal nicht gewinnst. Aber man merkt schon, dass was nicht so läuft, wenn man einfach nicht gewinnt. Von daher muss man da auch schon eine gewisse mentale Stärke mitbringen, wobei ich das jedem, der irgendwie hier in der Jugendbundesliga oder in der Bayernliga spielt, von der mentalen Stärke auch her zutraue. Wenn man es einfach gewöhnt ist, dass man hier gewinnen muss, in Anführungsstrichen, und in den USA ist es genauso. Man hat zwar, wie schon gesagt, nicht den Druck, dass man sein Stipendium verliert, aber der Anspruch ist schon hoch, weil man als Sportteam eben auch die Uni einfach repräsentiert. Also umso erfolgreicher das Sportteam ist, umso mehr Studenten oder Schüler in der Highschool denken sich, okay, das könnte was für mich sein. Und dadurch nimmt natürlich dann auch wieder die Uni mehr Geld ein, wenn sich mehr Studenten anmelden. Von daher, man ist einfach ein Aushängeschild. Das ist, muss man ganz klar so sehen. Und gerade deswegen muss man sich halt auch in der Öffentlichkeit so zeigen, dass es passt. Und am besten jedes Wochenende 3 Punkte mit heimnehmen.
Weil du sagst 3 Punkte, ist ja wahrscheinlich dann die College Soccer League, nehme ich an.
Ja.
Und da hast du dann auch ganz normal deine Saisons und deine Meisterschaft pro Saison, oder?
Genau, also man hat, man spielt Fußball tatsächlich nur im Herbstsemester, sprich von August bis November. In der Zeit ist eben die offizielle Saison. Im nächsten Semester, also im Frühjahrssemester, trainiert man da tatsächlich nur oder man macht Freundschaftsspiele. Aber die offizielle Saison läuft eben nur im Herbstsemester. Man trainiert 5-mal die Woche, man spielt 1-mal die Woche. Also man hat eigentlich 6-mal die Woche Fußball. Kann auch sein, dass man mal 2 Spieltage in der Woche hat. Und da hat man seine ganz normale Liga, wie hier drüben auch. Man spielt gegen jeden 1 bis 2 Mal. Und hat dann am Ende eben, wer ganz oben steht am Ende, hat zwar die Liga gewonnen. In den USA heißt es aber erstmal nichts. Man kriegt einen feuchten Händedruck dafür und dann war das schon viel. Weil danach dann eben noch die Playoffs kommen. Die Playoffs sind die eigentlich das Wichtigste in der Saison. Man muss sich halt in der Liga dafür qualifizieren. Meistens sind es die Plätze 1 bis 6, die in die Playoffs kommen. Und dann spielt man halt die Playoffs einfach durch, Achtelfinale und so weiter, bis man dann am Ende hoffentlich die Trophäe in den Himmel strecken darf. Und dann darf man sich auch Meister für das Jahr nennen. Jetzt ist es auch so, bei mir war es noch nicht so, dass man jetzt, wenn man die Meisterschaft in den Playoffs gewinnt, dass man dann automatisch am nationalen Turnier teilnimmt und auch gegen Mannschaften spielt, die eben nicht von der eigenen Liga sind, sondern andere Bundesstaaten, andere Küsten. Also man spielt dann tatsächlich am Ende, wenn man so weit kommt, auch mal, wenn man eigentlich eine Uni an der Ostküste ist, gegen eine Mannschaft an der Westküste. Von daher ist es schon wichtig, dass man den Playoffs wirklich Gas gibt und da eben am Ende hoffentlich gewinnt, dass man eben auch den nationalen Titel irgendwann vielleicht mal ansteuern kann.
Cool, ja. Okay. Und du würdest auf jeden Fall sagen, würdest du das wieder machen?
Ja, also da müsste ich keine 2 Sekunden überlegen. Es war für mich eine der besten Erfahrungen, die ich machen durfte. Es hat mir sehr, sehr viel Türen auch geöffnet. Nicht nur in der USA, sondern auch hier. Von daher würde ich es, wenn ich nochmal jung sein dürfte, auf jeden Fall nochmal machen und kann es auch nur jedem empfehlen. Man sollte sich aber wirklich davor Gedanken machen, wo gehe ich hin, passt es zu mir und kann ich es finanziell stemmen, weil es halt einfach doch andere Kosten sind wie bei uns. Der 200 Euro Papier, die Papierkosten, die man hier zahlt oder die Fahrkarte, was weiß ich. Von daher sollte man sich es gut überlegen, aber wenn man den Entschluss gefasst hat, dann kann ich zu 95% sagen, wenn man sich an die Regeln hält, die es da drüben gibt, hat man eine sehr, sehr geile und auch eine sehr, sehr prägende Zeit.
Cool. Ist da dann schon die Idee Torwartschule entstanden oder wie kam es dann dazu? Oder kam das dann erst, nachdem du wieder zurück in Deutschland warst?
Die Idee an sich gab es dann während der USA-Zeit schon, weil gerade in dem Örtchen, wo meine Uni war, gab es sowas, sage ich jetzt mal nicht. Von daher haben auch viele Leute, die eben im Ort gewohnt haben, meinen Trainer damals oder dann auch mich direkt nach einem Spiel angesprochen und gefragt, hey, können Sie nicht meinen Sohn trainieren oder meine Tochter trainieren? Und auch zu der Zeit habe ich dann schon nebenbei eben die Kids vor Ort trainiert. Da natürlich noch kostenfrei, weil man kein Geld annehmen durfte. Wenn das rausgekommen wäre, dann hätte ich im Endeffekt heimfliegen können. Richtig. von daher habe ich das da schon gemacht. Wirklich konkrete Idee dazu ist dann tatsächlich erst wieder gekommen, als ich wieder in Deutschland war, nach meinen knapp 7 Jahren in den Staaten. Da habe ich dann zum ersten Mal konkret drüber nachgedacht, das nebenbei hier in Deutschland auch noch zu machen.
Ja, na gut, macht Sinn. Wirst wahrscheinlich auch, ich meine, wie waren die Teams, waren ja wahrscheinlich in den Staaten auch, na gut, im College Football auch relativ gut betreut mit Physios, auch selber eigenen Torwarttrainern wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, im Football ist es ja auch so, dass du ja deine Offense-Coaches hast, deine Defense-Coaches, das wird jetzt wahrscheinlich im Fußball nicht ganz so krass sein, aber prägt sich das dahingehend auch aus oder wie war das so betreut?
Also im Endeffekt kann man die Zeit, die ich hatte, mit einem Profileben schon vergleichen. Also wir hatten einen eigenen Strength and Conditioning Coach, sprich einfach mit Workouts, Lauftraining, Koordinationstraining, das hat der alles so ein bisschen in sich vereint. Wir hatten unseren normalen Trainer, wir hatten einen Assistenztrainer und einen Torwarttrainer. Und neben den Trainern gab es natürlich dann auch nochmal einen extra Staff an Physiotherapeuten. Wir hatten eigentlich immer einen Physiotherapeuten bei jedem Training und bei jedem Spiel dabei und hatten auch immer die Möglichkeit, den ganzen Tag über eigentlich in unseren Physioraum zu gehen, wo es dann insgesamt hatten wir 5 Physios, du dich einfach behandeln lassen kannst. Du kannst in Kältebad, Wärmebad, du kannst dich massieren lassen, du kannst dich behandeln lassen. Es gab so Elektroschocktherapie. Also im Endeffekt kannst du dir wirklich vorstellen, wir sind wahrscheinlich nicht so gut ausgestattet gewesen wie jetzt ein FC Bayern München zum Beispiel. Aber man kann es schon mit einem Profileben-Verein vergleichen, weil man einfach wirklich ganztägig Zugang zu Trainern oder Physios einfach hatte. Von daher war das schon auch für mich was komplett Neues, weil es das in der Jugend ja hier auch sehr, sehr selten gibt. Klar, man hat hier und da mal ein Physio, aber so eine Rundumbetreuung, die man da einfach hatte, das war schon was für mich sehr besonders war, was ich auch sehr geschätzt habe, was ich jetzt auch sehr vermisse momentan. Aber man lebt eigentlich schon...
Ich kenne da einen guten Physio.
Bei dem war ich auch schon. Man lebt schon eigentlich ein Profileben, muss man sagen. Also wirklich, man hat Zugang zu allem, was man braucht. Und man fährt mit dem Bus, man fliegt mit dem Flugzeug zu spielen. Es ist...
Schon geil eigentlich.
Es ist, wie gesagt, man muss sich manchmal noch daran erinnern, dass man nebenbei auch noch studieren muss. Aber es ist schon was man so wahrscheinlich nie wieder erlebt, außer man schafft halt den Sprung doch noch irgendwie in der Bundesliga oder ähnliches.
Als du dann zurückgekommen bist, hast du hier dann nochmal angefangen mit Kicken im Verein? Oder?
Ich wollte tatsächlich erst nicht wieder anfangen, weil ich mir gesagt habe, ich habe jetzt 4 Jahre lang, beziehungsweise 5 Jahre lang dann sechsmal die Woche Fußball gespielt und irgendwann sagt dein Körper dann auch mal kurz, du, ich brauche jetzt mal eine Pause. Von daher war das erstmal nicht der Plan. Ich habe mich dann doch wieder hinreißen lassen, weil die Liebe zum Sport dann doch zu groß ist und ein ehemaliger Kollege aus der Jugend eine Trainerstation, seine erste, angefangen hat hier in Nürnberg und gefragt hat, ob ich nicht doch nochmal die Schuhe anziehen möchte. Und habe ich auch gemacht und bin seitdem tatsächlich auch nicht mehr weggekommen davon und spiele jetzt immer noch. Von daher konnte ich dem ganzen aktiven Leben auch den Rücken noch nicht kehren, obwohl es tatsächlich nie der Plan war, nach der USA nochmal so zu spielen. Und auch deshalb vermisse ich eben diese Rundumbetreuung, weil umso älter man wird, umso mehr meldet sich der Körper natürlich, wo dann so ein Physio, der einen kurz mal massiert, schon angenehm ist. Aber ja, ich bin noch aktiv. Mal schauen, wie lange es noch funktioniert.
In welche Liga?
Jetzt spiele ich tatsächlich nur noch in der Kreisliga, weil ich eben auch mit dem Job einfach nicht mehr hinterherkomme, dass ich sage, ich kann dreimal oder viermal die Woche trainieren und dann am Wochenende noch spielen. Einmal ist das der Job und dann, wie gesagt, war es auch nach 4 Jahren oder 5 Jahren wirklich Vollgas, einfach mal Zeit, dem Körper Zeit zu geben, sich zu erholen. Ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht mehr schaffen, vom Körperlichen her 3-4 Mal die Woche zu trainieren und dann noch zu spielen, weil es einfach, man muss sich im Klaren sein, dass die USA schon sehr schleift. Also es ist jetzt nicht, dass ich ein bisschen relax und ein bisschen Fußball spiele und ein bisschen studiere. Es ist schon sehr, sehr anstrengend, weil man eben nonstop einfach Leistung bringen sollte bzw. muss und dafür halt auch einfach auch viel tun muss. Also es wird oft 2-mal am Tag trainiert, einmal eben im Gym und einmal auf dem Platz. Von daher, ja, ist man, sage ich mal, zu 75% nur am Trainieren, 20% bist du am Studieren und dann 5% hast du frei. Von daher, ja, es nimmt den Körper mit, das muss man einfach wissen. Deshalb muss man auch das Angebot annehmen in der USA und die Physios nutzen, um seinem Körper da eben einfach ja, was Gutes zu tun, während man eben ja, so viel trainiert.
Meisterschaft wie oft geholt?
Meisterschaft haben wir tatsächlich kein einziges Mal geholt. Wir waren jedes Jahr im Finale, aber der letzte Schritt hat irgendwie nie funktioniert. Wir sind dreimal, dreimal im Elfmeterschießen gescheitert.
Im Elfmeterschießen gescheitert? Ja. Wer stand denn da im Tor?
Ja, da stand leider ich im Tor. Ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich bei jedem Elfmeterschießen mindestens 2 gehalten habe, aber ich konnte mir tatsächlich nicht so auf meine Feldspieler verlassen. Von daher haben wir es tatsächlich nie geschafft, diese Trophäe in die Hände zu halten. Aber ja, ich habe glücklicherweise trotzdem eine sehr, sehr coole Zeit dort erleben dürfen und habe auch ein paar individuelle Trophäen erhalten. Von daher kann ich mich tatsächlich gar nicht beschweren.
Und dein Abschluss?
Und mein Abschluss, klar, das darf man natürlich nicht vergessen.
Ne? Deswegen es ja eigentlich, worum es ja eigentlich ging.
Ja.
Aber genau. Ja, bewegte Zeit.
Auf jeden Fall.
Ist immer cool, wenn so ein Ding dann, wenn so ein Abschnitt endet und man dann im Rückblick sagen kann, das war richtig geil und das hat mir richtig getaugt. Dann hat man alles richtig gemacht, finde ich.
Ja.
Und jetzt gibst du dein Wissen weiter an wen, also Torwart, Trainer technisch, für wen würde sowas in Frage kommen oder für wen machst du das?
Also Grunde eigentlich eben. Jeder, der das Torwartspiel erlernen möchte, ist natürlich schon so, dass man ja jetzt kein Freizeitkicker sein sollte, sondern schon wirklich in dem Verein dabei sein sollte und sich da auch engagiert. Aber ob man jetzt in der Kreisliga spielt oder in der Bundesliga oder sonst wo, ist erstmal egal, weil jeder hat was zu lernen. Auch der Torwart in der Jugendbundesliga muss noch was dazulernen. Von daher kriegt jeder von mir Rat und ich trainiere auch gerne jeden. Man muss halt einfach auch gucken, dass das auch wieder Zeit kostet natürlich, die man neben dem eigenen Vereinstraining auch investieren muss. Natürlich kommen auch dann Kosten auf einen zu, was man natürlich auch noch mitberechnen muss. Von daher sollte man sich schon im Klaren sein, wo man hin möchte. Also man muss ganz klar sagen, Torwarttraining hilft nur dem was, der es auch annimmt. Also Man muss auch dann wirklich selber noch was dazu tun, weil man einfach nicht fünfmal die Woche Torwarttraining machen kann. Von daher, man muss das Wissen mitnehmen und das auch im eigenen Vereinstraining dann umsetzen. Aber ansonsten kann jeder individuelle Torwart zu mir kommen oder auch Vereine zum Beispiel. Ich bin in Katzwang zum Beispiel tätig und trainiere da die Jugendtorhüter und auch die Damen zum Beispiel. Das hat einfach der Verein für sich entschieden, dass sie ihren Torhütern das einfach bieten wollen, weil sie es für wichtig empfinden. Aber wie gesagt, es gibt auch die individuellen Torhüter, die zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte neben dem Vereinstraining noch ein bisschen was mehr machen, weil ich einfach was erreichen möchte und mich verbessern will. Von daher können Vereine auf mich zukommen oder auch die Individualisten.
Würde dann wahrscheinlich so ablaufen, dass nach dem regulären Training vom Verein du dann halt noch eine Einheit davor oder danach schaltest?
So ist es meistens, ja.
Oder ganz individuell wahrscheinlich?
Man kann es ganz individuell gestalten. Bei Vereinen ist es oft so, dass es vor oder nach der Trainingseinheit stattfindet. Und wenn man es jetzt als Einzelner sich nimmt, dann kann man das ganz individuell absprechen. Ganz oft ist dann zum Beispiel auch mal samstags eine Einheit. Man kann Gruppen bilden, dass man sagt, wir sind vier Torhüter, wir möchten gern zu dir kommen. Dann macht man Gruppentraining draus oder man kann eben auch als Einzeltorhüter eine Einzelstunde machen.
Cool, also wenn das sich irgendwer angesprochen fühlt, ich werde deine Internetpräsenz hier unter dem Podcast verlinken, einfach mal die Bio lesen. Und das Ganze hat natürlich auch so einen Preis. Aber wie wir jetzt gehört haben, steckt da einiges dahinter an Entbehrungen, an gelerntem Wissen und an Frustrationen im Elfmeterschießen. Aber ja, falls da jetzt jemand sich denkt, geil, brauche ich, will ich, einfach mal durchklicken, reinlesen und dann wird man da fündig werden. Meine Podcasts sauen eigentlich normalerweise immer nur so 25 Minuten, wir sind schon deutlich drüber, aber Special-Folge und mir taugt es tatsächlich gerade ganz cool. Man muss dazu sagen an der Stelle, dass der Dani und ich uns schon sehr, sehr lange kennen.
Oh ja.
Und wir uns kennengelernt haben, nebenbei damals, das war bevor du in die Staaten gegangen bist?
Beides, dazwischen, davor und währenddessen. Ja.
So halb, witzigerweise, haben wir in einem Kletterwald angefangen zu arbeiten als Höhen- und Sicherheitstrainer, wie es jetzt heißt. Neudeutsch. Und da haben wir uns kennengelernt und seitdem kennen wir uns. Und deswegen, ich habe das auch alles so ein bisschen halb mitbekommen, aber als du in den Staaten warst du halt gefühlt gelöscht von der Erde, weil es halt einfach so weit weg war, dass man eben mal nicht schnell rüber konnte. Aber was man da so mitbekommen hat, ist schon sehr interessant. Ich hoffe, für den einen oder anderen ist da jetzt noch was hängen geblieben. Mir ist immer wichtig, dass man was mitnehmen kann. Was würdest du sagen, ist für dich was du der Menschheit oder der Zuhörerschaft unbedingt mitgeben möchtest?
Schwierige Frage. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr die USA in Betracht zieht, informiert euch richtig. Macht euch Gedanken, was ihr wollt. Und wenn ihr euch sicher seid, dann macht's. Wird sicherlich eine der schönsten und geilsten Zeiten eures Lebens. Und zum Torwarttraining. Für alle Torhüter da draußen, wenn ihr was lernen wollt, sucht euch jemanden, der das Spiel kennt. Sucht euch einen Torwarttrainer. Muss nicht ich sein, kann wer anders sein. Aber bittet eure Trainer auch einfach dann darum, dass jemand kommt, der sich mit dem Torwartspiel auskennt. Weil zu oft ist es leider noch so, dass Trainer, die sich mit dem Torwartspiel nicht auskennen, versuchen, Torhüter zu trainieren. Klar, oft geht es nicht, dass man einen Torwarttrainer holt. Aber wenn die Möglichkeit besteht, nehmt jemanden, der sich damit auskennt, weil nur so kommt er am Ende auch wirklich weiter.
In diesem Sinne. Wem die Information jetzt reicht, der kann jetzt abschalten. Ansonsten, es hat gerade so ein bisschen Feeling wie damals. Also in meiner Jugend, da hat man so einen Kassettenrekorder gehabt. Viele wissen gar nicht mehr, was es ist, ne? Kassettenrekorder. Und dann halt so draufgesprochen, so einen auf Radiosender gemacht und so. Es hat gerade irgendwas davon. Es fehlt jetzt nur das Zurückspulen und Anhören, ob es getaugt hat, aber das machen wir jetzt nicht. Zum Ende habe ich mir überlegt, könnten wir, wenn du Bock hast, noch kurz drüber sprechen, was, das ist jetzt tatsächlich Meinung, mit dem Fußball momentan so in Deutschland. Ich meine, du wirst ja das bestimmt auch mitverfolgt haben und so weiter, die ganzen Fanproteste etc., zwecks Investoren, Beteiligung DFB und so weiter. Und wie du ja auch schon sagst, Leistungsdruck ist da, vorhin mal kurz angerissen mit ganz, ganz viele schaffen den Sprung zum Profi-Dasein dann doch nicht. Und ich kann mir das schon vorstellen, gerade wenn man in so Jugendauswahlen spielt, diese ganzen Scoutings durchläuft, der Zeit und auch Leistungsdruck immens ist, gerade in jungen Jahren,
ja,
wo du ja vielleicht jetzt mental oder auch körperlich so noch nicht konstituiert bist, das alles auszuhalten oder da easygoing durchzugehen, und wenn es dann eben nicht klappt.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon für ganz viele so ein Mental Breakdown, dann ein Moment, wo du halt einfach nicht mehr klarkommst, weil dein Traum zerplatzt, vielleicht kannst du es dir noch nicht eingestehen oder willst es nicht, und dieses ganze System ist ja darauf ausgelegt, Bestenauslese, und wenn es dann nicht funktioniert, ist schon sehr frustrierend wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall, also es ist immer schwierig, weil man natürlich bis zum Schluss dran glaubt, dass man diesen Schritt schafft, und als junger Spieler möchte man die Prozentangaben, wie viel es am Ende wirklich schaffen, auch gar nicht hören. Es interessiert einen nicht, weil man natürlich denkt, man ist anders und man macht den Schritt. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, wenn man 16 ist, 17 ist, nicht Jugendbundesliga spielt oder sogar Jugendbundesliga spielt, aber nicht in irgendwelchen Bayern-Auswahlen oder Jugendnationalmannschaften spielt, dass die Chance da einfach wirklich verschwindend gering ist. Es ist für jeden schwierig, sich am Ende von dem Traum zu verabschieden, weil jeder kleine Junge, der Fußball spielt, will irgendwann mal so wie Thomas Müller im großen Stadion stehen und von Fans bejubelt werden. Und dieser Schritt von diesem Traum weg ist schwierig, und der wird auch immer schwierig bleiben. Gerade weil man eben so viel Zeit investiert und so viel Schweiß und so viel Tränen und so viel Frustration, dass man am Ende nie aufgeben will, aber irgendwann muss man das halt einfach. Macht es nicht leichter und wird auch nie leichter werden, und ich glaube auch nicht, dass sich das System irgendwann ändern wird. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich kein Freund davon bin, von diesem System, was langsam von der USA rüberschwappt, dass man einen Pokal bekommt, weil man dabei war. Ich weiß nicht, kann ich mich nicht mit anfreunden, weil man ja schon auch schon den Sport betreibt, weil man gut drin sein will, weil man was erreichen will, weil man am Ende vielleicht sogar der Beste sein will. Von daher glaube ich schon, dass es das System funktioniert. Es ist hart, aber man wird schon auch geformt, sage ich mal, in einer Art, die so ein System wie schön, dass du dabei warst, hier ist dein Pokal, einfach nicht kann. Weil am Ende muss man ja auch, wenn man von dem Sport mal weggeht, ins Arbeitsleben oder sonst wohin. Ja, da sagt ja auch keiner, hey, schön, dass du da heute da bist, hast zwar nur Mist gebaut, aber kriegst trotzdem hier dein Geld.
Und das wäre toll.
Das, so machen wir weiter. Ist ja auch nicht. Von daher ist dieses System, sage ich jetzt mal, System Sport oder System Fußball, glaube ich, schon was einen aufs echte Leben mit Anführungszeichen auch vorbereiten kann. Gerade auch die USA zum Beispiel, wo dieser Druck nochmal ein bisschen wächst, wo man noch ein bisschen mehr drin reift auch, bereitet einen schon vor auf das, was einen dann zumindest in der Arbeitswelt erwartet. Weil, wie gesagt, man muss auch da Leistung bringen. Wäre schön, wenn uns einer bezahlt für nichts tun, aber ist ja einfach nicht so. Von daher glaube ich schon, dass das System Fußball funktioniert. Investoren braucht man jetzt meiner Meinung nach nicht in der Bundesliga. Das macht, glaube ich, die Tradition deutscher Fußball kaputt. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, wenn man so die Proteste momentan sieht. Aber das System Fußball, glaube ich, ist schon eins, was gut funktioniert. In den USA zum Beispiel, ganz, ganz viele Arbeitgeber stellen lieber Student Athletes ein als Leute, die nicht Sport gemacht haben an der Uni, weil sie von denen einfach wissen, die haben ein gutes Time-Management, die haben Disziplin, die sind hungrig nach Erfolg. Von daher ist es da auch wirklich ganz, ganz oft so, dass man sagt, Student-Athletes haben ein sehr, sehr hohes Standing bei Arbeitgebern, weil die einfach wissen, okay, die haben was im Kopf und wollen was erreichen. Und ich glaube, wie gesagt, einfach auch, dass das System, egal ob Fußball oder anderer Leistungssport bei uns in Deutschland, schon wichtig ist und die man auch darauf vorbereitet, was einfach in der Arbeitswelt dann auf einen zukommt.
Daniel Nock von der Torwartschule, Daniel Nock. Das wäre es gewesen für das erste Special vom TRF Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören, fürs Durchklicken. Ich hoffe, es war informativ und vielleicht auch unterhaltsam. Nächste Folge wird kommen. Lasst mich gerne oder lasst uns gerne wissen, wie es war. Klicken, teilen, kommentieren, bewerten und für Feedback natürlich wie immer bin ich gerne offen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Reinhören und bis bald.